Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Dies ist der zweite Teil zur Prozessfähigkeit der Miniserie, in der es darum geht, mal zu schauen, was ist denn Prozessfähigkeit, welche Voraussetzungen haben wir da und welche Handbücher und Normen. Das war schon Thema im ersten Teil, dürfen Sie gerne nachhören, in der letzten Woche veröffentlicht. Und heute geht es dann im zweiten Teil darum, ein bisschen genauer hinzuschauen. Wir gucken uns an, was ist denn der Unterschied zwischen CPK und PPK, also bis auf offensichtlich ein anderer Buchstabe. Worin unterscheiden sich Maschinenfähigkeit, Kurzzeit- und Langzeitprozessfähigkeit? Und nachdem ich letztes Mal schon gesagt habe, Prozessfähigkeit von der Idee her gut, in der Umsetzung Prinzessin auf der Erbse. Wenn also Prozessfähigkeit so oft Zahlenspielerei ist und hinter den Werten gar nicht so viel Aussage steckt, warum machen das dann alle? Und gibt es irgendwelche Alternativen? Fangen wir erstmal mit der Buchstabensuppe an. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen CPK und PPK? Die Antwort ist mal wieder die Universalantwort. Es kommt darauf an. Es kommt nämlich darauf an, mit welcher Formel gerechnet wird, und das hat was damit zu tun, aus welchem Handbuch oder aus welcher Norm das Ganze stammt. Fangen wir mal erstmal mit der Norm an. Das ist jetzt in diesem Fall die DIN ISO 22514, stand aber so auch schon im Vorgänger in der DIN ISO 21747. Für den CPK ist nachgewiesen, dass der Prozess stabil ist. Für den PPK wird vermutet, dass der Prozess stabil ist, es ist aber noch nicht geprüft bzw. nachgewiesen worden. Das heißt, dieser Buchstabe vorne zeigt an, habe ich die Prozessstabilität erfolgreich geprüft? Ja oder nein? Ich nehme in beiden Fällen an, dass mein Prozess stabil ist. Okay, also nochmal zur Erinnerung, Stabilität für die Prozessfähigkeit, Klammer auf, Prinzessin auf der Erbse, Klammer zu, heißt nur Zufallsstreuung, keine Systematik. Das muss ich mindestens vermuten für den PPK bzw. nachweisen für den CPK. Das sagt die Norm. Die Praxis macht das aber wieder mal ganz anders. In der Praxis, zumindest in Deutschland, ist es so, dass CPK als Synonym verwendet wird für die Gesamtprozessfähigkeit oder auch die Langzeitfähigkeit. Das heißt also, es wird davon ausgegangen, da stecken schon genügend Messwerte drin und stabil wird der Prozess auch sein. Grundsätzlich ist es so, dass dieser CPK-Wert die Gesamtstreuung berücksichtigt. Das heißt also, es werden alle Messwerte genommen, in einen Topf geworfen und die Gesamtstreuung von allen diesen Messwerten berechnet. Und dann wird eben verglichen, wie gut passt diese Streuung in die Toleranz rein. Dann ist es ja manchmal so, dass wir wissen, es gibt Unterschiede zum Beispiel zwischen Werkzeugen oder zwischen Tagen oder zwischen Batches oder Chargen. Und eigentlich würden wir ganz gerne wissen wollen, wie gut könnte denn der Prozess sein, wenn wir diese ganzen Unterschiede nicht hätten. Das ist also sowas wie, was wäre wenn, oder auch eine Analyse innerhalb dieser Gruppen. Das findet sich ganz oft als Analysefunktion in Statistikprogrammen, zum Beispiel in Jump oder in Minitab gibt das standardmäßig auch Analyse innerhalb Auswertung. Und das wäre alles ganz wunderbar. Man könnte sich das angucken und bewerten. Die Schwierigkeit ist, da steht ganz oft CPK vor. Und das ist natürlich echt ein Problem, denn typischerweise wird hier in Deutschland häufig davon ausgegangen, dass der CPK die Gesamtbewertung ist. Da muss man leider sagen, in diesen Statistikprogrammen ist es oft anders, denn die arbeiten auf Grundlage von SPC3, dem AIAG-Manual, und da ist einfach CPK als innerhalb definiert und PPK als Gesamtstreuung oder Gesamtprozessfähigkeit. Während hier in Deutschland PPK häufiger mal mit potenzieller Prozessfähigkeit oder vorläufiger Prozessfähigkeit übersetzt wird und da dann beliebige Konzepte hinterstecken können. Das heißt also, schauen Sie immer nach, wie gerechnet wird. Gucken Sie nach, welche Formeln genommen werden oder auch welche Handbücher referenziert werden. Das sagt dann schon ganz viel darüber, auf welche Buchstabenkombination Sie schauen müssen, um die Gesamtprozessfähigkeit auch angeben zu können. Was ich eben schon kurz angesprochen habe, möchte ich jetzt noch ein bisschen erläutern, nämlich die Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Maschinenfähigkeit, Kurzzeit- und Langzeitprozessfähigkeit? Das sind auch so drei Begriffe, die immer mal wieder auftauchen und gerne zur Verwirrung führen. Erstmal, Maschinenfähigkeit und Kurzzeitfähigkeit sind das Gleiche. Die Idee ist, ich gucke kurz in den Prozess, also über einen kurzen Zeitraum, zum Beispiel innerhalb von einer Schicht, wo ich dann wenig Streuungseinflüsse habe. Da sollten wenig oder keine Wechsel drin sein in meinen Messwerten. Also immer das gleiche Werkzeug, die gleiche Schicht, die gleiche Materialcharge, gleiche Umgebungsbedingungen und so weiter. Also möglichst viel gleich, um abschätzen zu können, unter besten, unter günstigsten Umständen, wie gut hält mein Prozess die Anforderungen, die Toleranzen ein. Manchmal wird Maschinenfähigkeitsuntersuchung auch mit MFU abgekürzt und Prozessfähigkeitsuntersuchung mit PFU, nur um da noch ein paar mehr Buchstabensuppenbestandteile mit reinzubringen. Also Maschinenfähigkeit, Kurzzeitfähigkeit, kurzer Blick in den Prozess und schauen, was er so macht. Charakteristisch ist hier, dass wir oft weniger als 100 Messwerte haben, weil sich der Prozess dann doch häufiger mal ändert. Und das führt dazu, dass man dann versucht zu kombinieren. Also nimmt halt dann doch verschiedene Tage oder verschiedene Schichten und rechnet dann aber die Unterschiede zwischen den Tagen oder zwischen den Schichten wieder raus und guckt sich nur das innerhalb an. Und deswegen haben wir da oft eben auch diese Analyse innerhalb, die ich eben schon angesprochen habe, je nachdem, wie gerechnet wird, entweder als CPK oder als PPK bezeichnet. Maschinenfähigkeit ist also die Analyse innerhalb oder der kurze Blick in den Prozess. Und wenn ich wissen will, was das Ganze insgesamt macht, also die Gesamtprozessfähigkeit, muss ich natürlich länger hinschauen. Und es gibt mehr Möglichkeiten für Veränderungen, Tage, Uhrzeiten, Temperaturen, Chargen, Materialien, Werkzeuge, alles Mögliche. Und das alles, diese normalen Streuungseinflüsse im Prozess, die nehme ich dann zusammen und gucke mir an, was sagt denn das wirklich wahre Leben? Also wie viel Streuung hat der Prozess im ganz normalen Arbeitsbetrieb? Und das ist dann meine Langzeitprozessfähigkeit. Diese Messwerte sollen also den gesamten Prozess repräsentieren und das ist schwierig, weil es dafür keine starre Definition gibt. Es gibt so Daumenregeln, die sagen, also 21 Tage sollte man mindestens auf diesen Prozess schauen. 21 Tage? Ja, das sind 3 Wochen, aber das kann okay sein. Das kann auch viel zu lang sein, weil der Prozess jeden Tag Millionen von Messwerten und Teilen ausspuckt. Es kann aber auch viel zu kurz sein, weil vielleicht meine 3-Monats-Produktion nur 50 Teile sind. Und dann wären natürlich 21 Tage viel zu wenig, um so einen Gesamteindruck vom Prozess zu bekommen. Also besser als auf irgendwelche starren Formeln oder Schemata zu schauen, ist zu gucken, welche Einflüsse haben wir im Prozess? Wo könnte möglicherweise was herkommen? Und was sollte insofern auch in unseren Messwerten abgebildet sein? Ich würde da ein Ishikawa- oder Fischgrätendiagramm nehmen und einfach mal aufzeichnen, welche verschiedenen Einflüsse und Streuungsquellen es gibt und mir dann überlegen, was ist denn ein sinnvoller zeitlicher Umfang, in dem Messwerte aufgenommen werden sollten und natürlich dabei berücksichtigen, es sollten mindestens 100 Werte sein, damit die Langzeitprozessfähigkeit auch aussagekräftig ist. Und ich prüfen kann, ob mein Prozess stabil ist oder nicht. Sie sehen schon, da steckt so unglaublich viel Arbeit hinter diesen kleinen, süßen Zahlen, die erscheinen so unscheinbar und so unschuldig und dann ist da so ein Rattenschwanz dran. Das ist irgendwie ganz schön fies. Da stellt sich natürlich die Frage, warum machen das denn dann alle? Naja, zum einen ist vielen gar nicht klar, was sie sich damit einkaufen, wenn sie sagen, oh, wir machen jetzt hier Prozessfähigkeitsbewertung. Und Kunden, Kundinnen ist auch oft nicht klar, was das bedeutet, wenn sie sowas fordern. Aber ganz oft ist es auch so, es wird dann gar nicht so genau hingeschaut. Voraussetzungen prüfen, naja, nee, machen wir hier nicht. Ich habe das schon gesehen in SOPs, also in Arbeitsanweisungen, da stand drin, unsere Messwerte sind normal verteilt, das wird nicht geprüft. Okay, dann kann man natürlich auch einfach sagen, unsere Prozesse sind stabil und wir haben sowieso immer genug Messwerte. Natürlich werden Prozessfähigkeitswerte dann zu einer völligen Zahlenspielerei. Das ist oft so. Also wenn Sie jetzt denken, oh, wir sind hier vielleicht die Einzigen. Nein, auf überhaupt gar keinen Fall. Ganz oft sind diese Werte, die da irgendwo hingeschrieben werden, nicht halb so belastbar, wie man sie gerne hätte. Es gibt aber trotzdem ganz selten deswegen ein Problem. Und das hat viel damit zu tun, dass die Produkte, die Prozesse gut genug laufen für die Anwendung. Also selbst wenn die Prozessfähigkeitswerte nicht so schön aussehen, heißt das nicht unbedingt, dass man ein Qualitätsproblem hat. Vielleicht sind die Toleranzen auch einfach nur ein bisschen eng gesetzt worden. Ja, wenn meine Garage unglaublich schmal ist und ich versuche, da meinen SUV einzuparken, ergibt schon mal eher eine Beule im Kotflügel, als wenn ich einen Flugzeughangar habe und versuche, einen Smart einzuparken. Insofern hat das viel damit zu tun, wie breit meine Toleranzen sind. Und das spielt ja bei der Prozessfähigkeitsbewertung auch eine ganz große Rolle. Ein Beispiel dazu war ein Anruf von einem Automobilzulieferer und sagte, ja, wir haben hier ein Problem. Und zwar ist es so, wir liefern schon seit Jahren. Das Teil ist auch nicht geändert worden. Also wir liefern einfach immer das Gleiche. Aber unsere Zahlen sehen echt schlecht aus. Wir hatten noch keine Reklamation dabei. Die Prozessfähigkeit sagt, wir müssten da pro Woche ein paar haben, weil die Werte einfach so schlecht waren. Ja, dann haben wir ein bisschen überlegt, was man denn so machen könnte. Und sie sagten, ja, wir haben da gar kein Geld. Also das ist ein Teil, das wird jetzt nicht mehr angefasst und da wird auch kein neues Messmittel mehr beschafft oder irgendwas anderes gemacht. Was wir brauchen, sind einfach gute Prozessfähigkeitswerte, weil wir haben von unserem Kunden eine Excel-Tabelle bekommen und wenn da ein Wert größer als 1,33 in der Zelle steht, dann wird die Zelle grün und dann ist der Kunde zufrieden. Wir brauchen also irgendwas, was dafür sorgt, dass da immer ein Wert größer 1,33 steht. Können Sie uns da nicht so einen Zufallszahlengenerator basteln, der das immer erzeugt? Ja, meine Antwort war übrigens nein, aber es zeigt so ein bisschen, wie verzweifelt diese Firma war und ich kann es verstehen. Das ist ja auch total doof. Ja, man liefert jahrelang, man hat kein Qualitätsproblem und dann ist diese dusselige Prozessfähigkeitszahl, sagt was ganz anderes. Sagt, du musst ein massives Qualitätsproblem haben, du hast ganz viel Ausschuss und die Toleranzen werden ständig gerissen. Ja, das passt nicht zur Realität. Liegt meistens daran, dass die Anforderungen an die Prozessfähigkeit nicht erfüllt sind. Also die Voraussetzung, ne? Messunsicherheit, ausreichend viele Messwerte, Prozessstabilität und so weiter. So, Zahlenfälschen ist da überhaupt keine gute Idee, denn das ist Betrug. Betrug ist keine gute Idee. Insofern ist es natürlich eine schwierige Sache, da wieder rauszukommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Datenanalyse mit der Prozessfähigkeit schon an ihrem Ende wäre. Nein. Definitiv überhaupt gar nicht. Natürlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit solchen Einflüssen anders umzugehen. Nur verlassen wir dann den einfachen Weg von, wir haben eine Formel, wir stopfen unsere Messwerte da rein, es kommt ein Prozessfähigkeitswert raus und die Zelle ist grün. Dann sind wir eher so in dem Bereich, Einflüsse aufzunehmen, zu verstehen, was hat denn hier wirklich einen Effekt auf mein Prozessergebnis und wie groß ist dieser Effekt, wenn sich zum Beispiel die Temperatur, die Umgebungstemperatur um 1 Grad ändert nach oben nicht mehr 23 Grad, sondern 24 Grad. Was macht das denn mit meinen Messwerten? Oder wenn ich zwei verschiedene Werkzeuge habe, gibt es da einen Effekt auf meine Messwerte oder arbeiten diese beiden Werkzeuge gleich? Und alle diese Fragen sind natürlich sehr spannend und sehr hilfreich, um den Prozess zu verstehen und auch um vorherzusagen, was dieser Prozess macht, gehen aber weit über das hinaus, was Prozessfähigkeit leisten kann. Solche Ursache-Wirkungsbeziehungen oder auch maschinelles Lernen, statistische Versuchsplanung, DOE, all das hilft bei der Identifizierung und bei der Berücksichtigung von diesen relevanten Einflüssen. Und damit kann dann auch abgeschätzt werden, wie gut Toleranzen eingehalten werden unter Berücksichtigung des realen Prozesses. Das heißt also, damit können wir dann auch ausrechnen, was für eine PPM-Rate erwarten wir, also was für eine Ausschussrate oder wie viele Teile von einer Million liegen wahrscheinlich draußen. Das lässt sich wieder rückrechnen auf ein CPK, also zum Beispiel, indem man dann sagt, das entspricht einem Mindestwert beim CPK von 1,80. Und damit haben wir dann auch einen Nachweis geführt, der solide ist. Ist halt ein bisschen aufwendiger. Hat einen entscheidenden Vorteil. Sie verstehen hinterher viel, viel besser, was Ihr Prozess macht und können dann auch sehr viel besser eingreifen, wenn mal irgendwas passiert, was nicht so gut ist und können viel besser abschätzen, wenn zum Beispiel Ihr Kunde sagt, so, wir brauchen eine schmalere Toleranz, kriegt ihr das hin? Können Sie viel besser sagen, ja, das geht oder nee, das kriegen wir so nicht hin. Da müssen wir zum Beispiel noch investieren in unsere Werkzeuge, in unsere Maschinen oder auch in unsere Messmittel. Und dazu muss man natürlich vorher schon mal wissen, was war es denn oder was ist es denn, was hier Streuung macht und was macht wie viel Streuung. Eine Sache, die Sie damit auch machen können, ist die Abschätzung von Toleranzgrenzen. Also das heißt, Sie haben Messwerte aus einem Prozess und Sie haben, weil Sie gerade noch in der Entwicklung sind, Sie haben noch keine Toleranzgrenzen oder Sie wollen die vorhandenen prüfen. Dann können Sie auf Basis Ihrer Prozessmesswerte berechnen, was denn gute Toleranzen für Ihren Prozess sind. Das ist dann das Thema der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn Sie da wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.